Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ja, großer Gott, wir leben vor dir und danken dir dafür, dass wir das tun dürfen und dass wir dich kennen dürfen, dass du dich offenbart hast und dich mitteilst und Teil unseres Lebens sein möchtest, du Gott unseres Lebens sein möchtest. Und ja, wir bitten auch jetzt um deine Gegenwart und deine Hilfe bei allem Reden und Hören und dass du in uns wirkst, was dir gefällt. Ja, wir können das nicht selbst tun, wir können uns dir zur Verfügung stellen und wollen offen sein, ja, für das, was du tust. Ja, bitte hilf dazu. Amen. Ich hatte diese Woche einen Ohrwurm und das Lied ist eine sehr eingängige Melodie. Und falls ihr das Lied kennt und ihr davon auch einen Ohrwurm bekommt, hoffe ich, dass ihr dann an die Predigt von heute denkt. Es geht heute um Liebe und auch um die Frage, was ist Liebe? Und da fiel mir der Song aus den 90ern ein, What is Love? Baby, don't hurt me, no more. Was ist Liebe? Schatzi, tu mir nicht weh. Nie wieder. Er singt da über Liebe und davon, wie er verletzt wird, immer wieder verletzt wird, obwohl er sich so viel Mühe gibt beim Lieben. Und dann fragt er, wie kann das sein? Was ist denn Liebe, wenn sie so weh tut? Ist das wirklich Liebe? Worum geht es bei Liebe? Und diese Frage stellen wir uns heute Morgen auch, was ist Liebe? Wir sind in einer Predigtreihe im ersten Johannesbrief und sind da inzwischen im zweiten Teil angekommen. Ich habe hier nochmal eine Grafik mitgebracht, wo man das schön sieht vom Bibelprojekt. Also der erste Teil geht es um die Frage oder um die Aussage, Gott ist Licht. Durch und durch heilig, durch und durch gut. Und was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unseren Umgang mit Sünde? Und dann ab Kapitel 3, Vers 11 kommt der zweite Teil, wo es heißt, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, dass ihr einander lieben sollt, wie er euch liebt. Der ganze Teil, zweite Teil dreht sich darum, dass Gott Liebe ist und daraus für uns folgert, dass auch wir einander lieben können und sollen. Und das alles, beide Teile, schreibt Johannes, oder diesen Brief, diese Komposition, um den Gemeinden, um denen, die er schreibt, um ihre Gemeinschaft zu vertiefen, ihre Gemeinschaft mit Gott zu vertiefen und auch ihre Gemeinschaft miteinander. Das ist das Anliegen des Briefes. Während meiner Elternzeit hatte Simon die ersten Verse aus diesem zweiten Teil übernommen. Das war so geplant, dass man in dieser zwei Monate Elternzeit nicht ganz raus war aus dem ersten Johannesbrief. Und in diesen ersten Versen ging es um Kain als negatives Beispiel. Hass. Wie Kain ihn hatte, Hass richtet sich gegen Leben und gegen den anderen. Wer nicht liebt, sondern hasst, der bleibt tot. Man gehört zum Machtbereich des Todes und nicht zum Machtbereich Gottes. Und heute sehen wir das Gegenstück dazu. Was heißt es denn zu lieben? Wie können wir überhaupt wissen, was Liebe ist? Und wir werden sehen, nirgends sonst, außer bei Jesus, sehen wir, was Liebe wirklich ist. Und Jesu Liebe macht auch uns zu wahrhaft Liebenden. So habe ich diese Predigt überschrieben. Jesu Liebe macht uns zu wahrhaft Liebenden. Und dann werden wir in einem ersten Punkt fragen, was ist Liebe? Dann kommt Punkt 2. Liebe heißt, das ganze Leben hinzugeben. Und das ist Punkt 3, sehr facettenreich. Und so starten wir mit dem ersten Punkt, was ist Liebe? Und da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Wie kann man Liebe erkennen? Liebe ist ja ein abstrakter Begriff. Und es ist eine große Sache, wenn man eine abstrakte Sache erkannt hat. Also zu sagen, diese abstrakte Sache versteht man durch dieses oder jenes, das ist schon erstaunlich. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich weiß, was Winter ist. Wie beschreibe ich jetzt, was Winter ist? Ich könnte sagen, naja, ist die kälteste Jahreszeit oder Winter ist die Zeit zwischen 21.12. und 23. März. Aber damit hat man ja noch kein vollständiges Bild davon, was Winter ist. Oder was kann ich Leuten sagen, hier um zu verstehen, was Winter ist, schaut euch mal das und das an. Oder macht doch mal das und das. Schaut euch mal einen Weihnachtsmarkt an. Oder baut mal einen Schneemann und trinkt danach drinnen gemütlich eine heiße Tasse Kakao. Ist das Winter? Wie kann man abstrakte Sachen umfassend erkennen und beschreiben, kennenlernen? Sowas wie Freude, Gerechtigkeit, Liebe. Johannes sagt, wir haben erkannt, was Liebe ist. Wir haben es darin erkannt, dass er Jesus für uns sein Leben hingegeben hat. Da sehen wir dieses größte Geheimnis und diese tiefste Wirklichkeit von dem, was Liebe ist. Liebe ist keine Entscheidung, keine Einstellung und auch kein Gefühl. Liebe ist keine Geschichte zwischen zwei Personen oder das, was einfach nur unsere Pflicht ist zu tun. Du willst wissen, was Liebe ist. Schau Jesus an. Sieh dir an, wie er sein Leben für dich und für uns hingegeben hat. Und das fing an, als er Mensch wurde, als er sein Leben in der vollkommenen Gegenwart des Vaters verlassen hat. Jesus tat es die ganze Zeit während seines Lebens. Er hat es für andere gegeben, für andere gelebt, hat immer nach dem Wohl der anderen geschaut. Und seine Lebenshingabe gipfelt darin, dass er sein Leben ließ am Kreuz, wo er für Sünden starb, die er nie begangen hat. Er aber für sie starb, um diese Schuld wieder gut zu machen und dem Vater zu zeigen, es ist richtig, wenn du Sünde bestrafst. Die Sünde muss weg. Und nimm mich in meiner Vollkommenheit als Ausgleich für alles Böse, was sie getan haben. Und dann können sie leben, wie du es gewollt hast, wenn ich für sie sterbe und auferstehe. In Jesu Lebenshingabe erkennen wir, was Liebe ist. Und das ist immer konkret und ist immer persönlich. Da geht es nicht darum, distanziert darüber zu philosophieren. Nein, es geht darum zu erkennen, wow, auch ich bin von ihm so geliebt. Und Johannes hat das erlebt, vielleicht wie kein zweiter. Er war der Jünger, den Jesus liebte, wie es im Evangelium heißt. Johannes war besessen von der Liebe Jesu. Er kreiste darum und liebte selbst auch aus dieser Liebe heraus. Und das muss einen nicht wundern. Denn soweit wir wissen, war Johannes der einzige Jünger, der am Kreuz stand, als Jesus dort starb. Seine Augen waren wie geblendet von der Liebe, die er da am Kreuz sah, als er seinen Herrn, den Schöpfer der Welt und seinen so nahbaren Freund dort sterben sah. Da erkannte er die Größe, das ganze Ausmaß und den Sinn und die Herrlichkeit von dem, was Liebe ist. Und bei wem das passiert ist, wer das erkannt hat, wer das für sich in Anspruch genommen hat, da sortiert sich was neu. Und das ist Vers 16b. Also hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Dann heißt es weiter, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also wer erkannt hat, was Liebe ist und er diese Liebe empfangen hat, der wird schuldig auch zu lieben. Und das ist kein zerknirschtes Schuldigsein, sondern ein begeistertes Schuldigsein. Ja, jetzt kann ich endlich das tun, wozu ich geschaffen bin. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt Jesus. Man hat erkannt, mir ist alles geschenkt. Und das Wichtigste in meinem Leben ist geklärt. Ich bin angenommen und geliebt von dem allmächtigen Gott. Und jetzt habe ich nichts zu verlieren und kann alles geben. Und dann soll unser Lieben nicht etwas sein, was ich aus mir herausquetsche, sondern etwas, das von sich aus mir herausquillt. Wir sind sozusagen nur ein Kanal der Liebe. Gott ist die Quelle, zu der auch wir immer kommen müssen. Wir treten hinein in den Liebesstrom und nur dann kann es auch aus uns fließen. Vor allem auch dann, wenn es mal wehtut oder wenn mal nichts zurückkommt. Aber wir können unser Leben hingeben, weil du weißt, dein Leben ist gerettet und ist sicher. Das Beste hast du schon und kann dir keiner mehr nehmen. Alles, was du bist und hast, gehört ihm. Und er hat es vorgemacht, was es heißt, gut und sinnvoll zu leben. Sein Leben hinzugeben, es für andere zu leben. Und dann ja, ist es natürlich so, dass auch wir geliebt werden wollen, dass wir uns danach sehnen. Und unsere Sehnsucht danach, geliebt zu werden, ist unstillbar. Wir brauchen diese Liebe, wir wollen aktiv geliebt werden, wir sehnen uns danach, wir dürsten danach. Und das tun wir selbst dann, glaube ich, wenn wir erkannt haben, wo es diese Liebe gibt. Also selbst wenn wir erkannt haben, dass Gott uns unendlich liebt, sehnen wir uns nach etwas. Sehnen wir uns nach ihm und sehnen uns nach seiner Liebe, nach Gemeinschaft mit ihm. Verlangen nach Gott zu haben, nach ihm dürsten, zeichnet nicht unbedingt diejenigen aus, die ihn noch gar nicht kennen. Wer ihn kennt, der sehnt sich nach ihm. Sehnt sich danach, seine Liebe zu spüren oder vergewissert zu bekommen oder damit komplett erfüllt zu werden. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Denn deine Güte ist besser als Lehm. So sagen es die Psalmisten. Und sie kennen Gott. Deswegen sehnen sie sich nach ihm. Und dann können wir uns fragen, wer sind diejenigen, die nah bei Gott sind, die vertraut mit ihm sind? Wer sind diejenigen, die viel von seiner Liebe weitergeben? Sind es die, die selbst immer aus dem Vollen schöpfen können und aus dem Vollen schöpfen? Magnus Malm beschreibt diese Heiligen, wie er sie nennt, folgendermaßen. Er sagt, es ist ein Irrtum zu glauben, dass Heilige Menschen sind, die so vollgestopft mit Segnungen sind, dass sie aus dem Vollen schöpfen können. In der Bergpredigt zeichnet Jesu vielmehr dieses Bild von ihnen. Selig sind, die da geistlich arm sind. Selig sind, die da Leid tragen. Selig sind, die da hungert und dürstet. Die Heiligen sind eher Menschen, die großen inneren Hunger haben und sich weigern, ihn mit etwas anderem zu stillen, als mit der Speise, die Gott selber gibt. Frank Mangs, davon berichtet jetzt weiter Magnus Malm, Frank Mangs berichtet in seinem Tagebuch von einem solchen Menschen, der sich weigert, seinen Hunger mit etwas anderem zu stillen, als mit der Speise, die Gott gibt. Er sagt, direkt nach der Predigt sah ich einen grauhaarigen Bruder, einen Streiter im Herrn, über den einer der Brüder berichtete, hier ist eine richtige Quelle. Er lebt ein wunderbares Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Er hat immer etwas zu geben und hilft uns allen zu glauben. Kurz danach traf ich den Mann selber. Aber er stand weinend da, sah mich intensiv an und sagte, ja, sieh her, ich bin so ein elender Armer, der nie genug bekommen kann. Ich brauche immer mehr. Darum war er eine Quelle. Zitat Ende. Wir werden nur lieben und was weitergeben, wenn wir selbst empfangen und betteln und erkennen, wie sehr wir diese Liebe und diesen Gott brauchen. Wer erkennt, wie bedürftig er vor diesem Gott ist, wie sehr er es einfach braucht, von ihm geliebt zu werden, der wird viel lieben. Oder wir können an die Sünderin denken, die so anhänglich an Jesus ist. Im Gegensatz dazu der fromme Pharisäer. Er ist Jesus gegenüber einfach nur höflich, aber mehr auch nicht. Er hat nicht erkannt, wie sehr er Jesus braucht. Er hat nicht erkannt, wie groß Gottes Gnade ihm gegenüber ist und wie sehr er es braucht, von ihm einfach geliebt zu werden. Was, wenn in dir keine Liebe ist oder wenig Liebe? Was, wenn du gerne lieben willst, du aber irgendwie blockiert bist? Was, wenn du gerne geliebt werden willst, aber dich gefühlt keiner liebt? Bete. Geh auf die Knie und schütte dein Herz bei Jesus aus. Sag ihm, dass du geliebt werden willst, dass du Angst hast, wenn keiner dich liebt. Werde ehrlich vor ihm, wenn du mal wieder merkst, wie wenig du den anderen wirklich liebst. Wir müssen da ständig hin zu Jesus, manchmal alle 10 Minuten. Manchmal dürfen wir gar nicht erst aufhören mit dem Gespräch mit ihm. Und dann sieh den an, der dich vollkommen und völlig bedingungslos liebt. Dich persönlich. Was ist Liebe? Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, für uns sein Leben gegeben hat. Und dann beschreibt Johannes eine konkrete Auswirkung davon, weil Liebe immer konkret ist. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das ganze Leben hingeben. Wir hatten Vers 16, hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und dann kommt diese konkrete Auswirkung. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wir merken intuitiv, worauf Johannes irgendwie hinaus will. Also die Liebe Gottes, wenn wir sie erkannt und angenommen haben und ja, wissen, dass sie uns gilt, muss uns dazu treiben, dass wir sie weitergeben, dass wir uns auch umeinander kümmern. Und wir dann lieber bereit sind, uns zum eigenen Leben zu kürzen, damit anderen geholfen wird. Darauf will er so grob hinaus. Aber es lohnt sich trotzdem, genauer hinzuschauen. Weil was macht Johannes hier? Er beschreibt eine Situation, dann sagt er, wie jemand auf diese Situation reagiert und dann stellt er eine Frage. Und diese Frage ist rhetorisch gemeint und sie beschreibt die Folge, was passiert, wenn jemand so reagiert auf diese Situation hin. Also wenn jemand sein Herz verschließt, dann bleibt die Liebe Gottes offensichtlich nicht in ihm. Weil er fragt, wie bleibt da die Liebe Gottes in ihm? Und die erwartete Antwort dabei ist, die Liebe bleibt nicht. Derjenige gibt sie ja nicht weiter. Und so wie es formuliert ist, heißt das aber, dass sie erst da war oder dass sie grundsätzlich schon eigentlich da ist, aber sie von dort rausgeht, sie versiegt, sie nicht weiterfließt. Also wenn du dem Liebesfluss einen Riegel vorschiebst, wird er nicht weiterfließen. Dann fließt das raus, was in dir ist und Neues kommt nicht nach. Liebe lässt sich nicht in Konserven packen. Bei Liebe geht es nicht darum, einmal zu lieben und dann war es das. Ein Freund liebt alle Zeit. Sprüche 17, Vers 17. Und wenn du die Liebe, die du von Gott empfängst, du nicht nach Kanälen suchst, in die du sie fließen lässt, wird die Quelle für dich mit der Zeit versiegen. Ein Teich ohne Abfluss wird irgendwann zu einem Sumpf. Und was genau ist das jetzt für eine Situation? Man selber hat und ein anderer hat nicht. Und Johannes schreibt hier von irdischem Besitz, Lebensunterhalt. Also, dass man selbst versorgt ist und wirklich genug zum Leben hat. Und parallel dazu gab oder gibt es Menschen, die eben nicht genug haben, die Mangel leiden. Und ich glaube, da ist es sinnvoll, sich die damalige Welt vorzustellen. Weil damals war Armut ein viel, viel größeres Problem als heute, besonders im direkten Umfeld. Also heute gibt es auf der Welt auch gewaltige Armut, das will ich nicht verharmlosen und auch da ist die weltweite Gemeinde aufgerufen zu helfen. Aber damals gab es auch im Römischen Reich, im direkten Umfeld der Gemeinden, in der gleichen Stadt, direkt nebenan Menschen, die am Verhungern waren. Da gab es Menschen, die Tag für Tag ums Überleben gekämpft haben. Und das direkt vor deiner Haustür. Bei uns ist Armut viel stärker global verteilt. Und wir sehen viele dieser Nöte, aber haben nicht so richtig direkten Zugang dazu. Wir könnten ganz einfach Geld dorthin senden, das schon. Aber ich glaube nicht, dass Johannes das hier meint. Wie gesagt, ich glaube, wir sind auch als Leib Jesu aufgerufen, uns Gedanken zu machen. Aber das lässt sich nicht mit einer einzelnen Bibelstelle klären. Ich glaube, was Johannes hier vor Augen hat, sind direkte Begegnungen. Weil Liebe immer konkret ist und Liebe im direkten Umfeld anfangen muss. Sie fängt bei den eigenen Geschwistern an. Ein Ausleger hat dazu mal Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, es ist leichter, enthusiastisch zu sein wegen der ganzen Menschheit, als einzelne Männer und Frauen zu lieben. Vor allem dann, wenn sie uninteressant, verärgernd, verwahrlost oder anderweitig unattraktiv sind. Alle Menschen im Allgemeinen zu lieben, kann eine Entschuldigung dafür sein, niemanden gezielt zu lieben. Liebe ist immer konkret. Liebe muss im direkten Umfeld anfangen. Was machen wir jetzt damit? Entscheidend ist, wie es hier heißt, das Herz nicht zu verschließen, sondern sein Herz zu öffnen. Du hast und ein anderer hat nicht, dann öffne dein Herz für ihn und für seinen Mangel. Es geht nicht darum, nur aktiv zu sein oder zu versuchen, andere Leute Probleme komplett zu lösen. Es geht darum, ihnen dein Herz zu öffnen, sie als Menschen an dich ranzulassen. Die ganze Situation, in der sie stecken, das an dich ranlassen. Wir müssen ganzheitlich mobilisiert werden und das fängt im Herzen an. Dass wir mit überlegen, wie kann ich ihm denn helfen? Dass wir emotional betroffen sind und mitfühlen und uns der andere so wichtig wird, dass wir uns zurückstellen. Unsere Sicherheit zurückstellen oder unsere Menschenfurcht zurückstellen. Und dass wir helfen, dass wir bereit sind, unsere eh schon knappe Zeit und Kraft auch für ihn zu kürzen. Es geht darum, das Herz zu öffnen für den Mangel deines Bruders oder deiner Schwester. Es geht darum, grundsätzlich entschieden zu haben, ich gebe mein Leben hin. Ich investiere es in andere. Und wenn bei uns nicht das größte Problem ist, dass Menschen materiell zu wenig haben, wo müssen wir dann schauen, dass wir unser Herz nicht verschließen? Ich würde sagen, dass es gute und ehrliche Beziehungen sind, die wir mehr miteinander eingehen müssen. Und das sage ich auch mir selbst. Für unsere deutschen Verhältnisse dürfen wir da sicherlich schon viel Gutes erleben, dank der Gnade Gottes. Aber vergleichen wir es mal mit den damaligen Gemeinden oder mit anderen Kulturen. Beziehungsweise überlegen wir uns mal, wie Gott sich unser Zusammenleben vorstellt. Und ich glaube, da zeichnen wir uns nicht besonders dadurch aus, wie gut unsere Beziehungen sind. Haben wir wirklich warme Beziehungen? Haben wir Leute, zu denen wir wirklich gerne gehen? Geschwister, mit denen wir gerne alles teilen? Haben wir richtiges Interesse aneinander? Beziehungen, Freundschaften, Leben teilen. Es ist ein Mangel bei uns. Öffne dein Herz für andere. Öffne dein Haus für sie. Und du musst nicht anfangen mit super intensiven und vielen Freundschaften. Bete dafür. Als Gemeinde sind wir eine Familie. So hatten wir es auch auf der Freizeit letztes Wochenende. Und da hatten wir eine wirklich wunderschöne Freizeit mit genau diesem Motto. Und ich habe es auch so erlebt. Wir sind eine Familie. Und wir brauchen mehr davon. Wie können wir mehr davon bekommen? Nächstes Jahr machen wir als ganze Gemeinde eine Freizeit. Das ohne Altersgrenze. Sei dabei. Oder hier beim Kaffee trinken nach dem Gottesdienst. Oder nächsten Sonntag beim Snacksonntag. Räum dir Zeit dafür ein. Bitte entzieh dich uns nicht. Du selbst hast etwas, was du in die Gemeinde mit reinbringen kannst. Dich selbst. Schau, den anderen fehlt etwas, wenn du nicht mit dabei bist. Auch wenn man sich in Gemeinschaft manchmal unwohl fühlt. Hab den Mut, dabei zu bleiben. Dran zu bleiben. Auf Einzelne zuzugehen. Den anderen geht es manchmal nicht anders als dir. Und dann gehört eben auch das dazu, sein Herz für andere zu öffnen. Und damit müssen wir innerhalb der Gemeinde anfangen. Johannes redet hier immer zuerst von Geschwisterliebe. Er blendet damit Nächstenliebe nicht aus, aber er hat die Gemeinde als klaren Fokus. Wir hatten das vorher schon mal bei einem Abschnitt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 7 bis 11, wo es ein bisschen darum ging, um dieses Thema. Und wer das nochmal für sich klären möchte, kann da gern auch online die Predigt dazu nachhören oder selbst schauen, was da steht, was Jesus und andere Apostel auch dazu sagen, zu diesem Verhältnis Geschwisterliebe und Nächstenliebe. Aber ich glaube, es muss in der Gemeinde anfangen, weil wir die Gemeinschaft von Jesus sind, von dem alle Liebe kommt. Also wir sollen unser ganzes Leben für einander, für andere und vor allem für unsere Geschwister hingeben. Und dieser Appell ist hier von Johannes als Frage formuliert. Das ist doch richtig, wenn wir das so machen, oder? Verpasst ihr da nicht was, wenn wir es nicht machen? Und jetzt kommt im nächsten Vers ein direkter Appell. Leute, lasst uns ernsthaft lieben. Und das ist sehr facettenreich. Weil er sagt, und damit sind wir jetzt bei unserem dritten Punkt und Vers 18, er sagt, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also hier haben wir auch wieder dieses mit diesem Wort Kinder, dass wir eine Familie sind. Wenn wir zu Jesus gehören, dann gehören wir zur Familie Gottes. Wir haben Gott als Vater und sind Teil seiner Familie. Und das mit allen anderen, die Gott auch zum Vater haben. Und als Kinder Gottes sind wir von ihm geliebt und Liebe soll auch unter uns sein. Das soll die Familie Gottes prägen und kennzeichnen. Darin werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, sagt Jesus. Und dafür reicht es nicht, über Liebe zu reden oder über Liebe nur nachzudenken. Liebe muss ausgelebt werden. Aber auch hier wieder nicht einfach Aktivismus. Es kommt nicht auf die Arbeit und die Leistung an, sondern auch auf die Echtheit. Liebe in Wahrheit. Und damit ist Liebe einfach unheimlich facettenreich. Auch die ersten Dinge, die er hier nennt, liebt nicht mit Worten noch mit der Zunge. Da meint er nicht, macht das gar nicht, liebt überhaupt nicht mit Worten. Es ist eher zu verstehen als, liebt nicht nur mit Worten oder redet nicht nur darüber, dass ihr euch liebt und lieben sollt. Also weil Liebe kann und soll man auch mit Worten ausdrücken. Johannes macht das selbstständig. Er sagt ganz oft, meine Lieben, Geliebte. Und das ist bei ihm nicht nur Rhetorik, sondern er meint das auch so. Oder direkt am Anfang hat er gesagt, ich will mit euch Gemeinschaft haben. Oder in Kapitel 2 sagt er ihnen ganz ermutigend zu, wie sehr Gott schon unter ihnen wirkt. Ihr habt den Vater erkannt und ihr seid stark und habt den Bösen überwunden. Also wenn Johannes redet oder schreibt, steckt da ganz viel Liebe drin. Aber wer wirklich liebt, der wird niemals nur reden. Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Also auch für andere etwas tun, helfen, praktisch unterstützen, da wo es jemand braucht. Und da bin ich so dankbar für unser Helferteam hier in der Gemeinde, wo man sich melden kann, wenn man irgendwo praktisch Hilfe braucht und dann wird geschaut, wer da helfen kann. Und auch so gibt es unter uns die verschiedensten Liebestaten, von denen man weiß oder oft auch nicht weiß. Und diejenigen, die auf diese Weise ihre Liebe zeigen, ihr helft uns anderen dadurch, auch auf dem Schirm zu haben, wo man mit Taten überhaupt erst lieben kann. Durch Kochen, durch Reparaturen, durch Fahrdienste. Und auch das ist in sich schon wieder so viel vielseitiger, als man denkt. Weil man, wenn man jemandem was kocht oder jemanden irgendwo hinfährt, man viel mehr Einblicke in das Leben seiner Geschwister bekommt. Man manche schwierigen Situationen mitbekommt, in die man sonst gar nicht gekommen wäre. Und man einfach mittendrin ist, Leben zu teilen. Liebe üben durch Taten. Und selbst in dem, was man für jemand anderen tut, auch darin erschöpft sich Liebe noch nicht. Nur reden, nur etwas tun, auch das allein ist noch nicht Liebe. Denn zu Liebe gehört immer auch, in Wahrheit zu lieben. Was heißt es, in Wahrheit zu lieben? Ich glaube, auch da gehört mehreres dazu. Es heißt, mit Gottes Wahrheit zu lieben. Also so wie Paulus mal betet, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, an Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Also, dass wir überlegen, wie stellt sich Gott unser Leben denn vor? Und was heißt das, wie er sich unser Leben vorstellt, dann auch für den anderen? Und wie kann ich ihm dabei helfen, da immer mehr zu werden, wie kann ich ihm dabei helfen, immer mehr zu werden, wie Gott sich ihn und sein Leben vorstellt? Wenn wir nicht Gottes Ziele füreinander anvisieren und wir kein biblisches Wertesystem haben, kann es sein, dass wir füreinander gar nicht das Beste wollen, sondern nur das, was wir für das Beste halten. Wir müssen einander mit Gottes Wahrheit lieben. Und dann heißt es, in Wahrheit zu lieben, aber auch lieben, indem man etwas von sich selbst preisgibt. Man sich dem anderen öffnet, sich ihm anvertraut und man dem anderen damit zeigt, beziehungsweise es auch einfach so ist, ich vertraue dir und ich brauche dich. Außerdem heißt in Liebe, in Wahrheit zu lieben, auch noch, dass die Liebe nicht geheuchelt ist, sondern zu lieben, weil man sie wirklich hat und man sie wirklich geben will. Und all diese Dinge gehen wieder nur, wenn man selbst Gottes Liebe sucht. Wenn man an ihm dranbleibt und nach ihm verlangt, zuallererst. Liebe ist sehr facettenreich. Liebe stellt sich immer ganz auf den anderen ein und ist auch bereit zu lernen. Liebe sucht eine Herzensverbindung und Liebe will ein ganzheitliches Miteinander. Liebe hat in dem Sinn auch viel mit mir selbst zu tun. Was machen wir jetzt, wenn wir denken, wo soll ich da anfangen? Wie kann ich besser lieben oder überhaupt lieben? Ich denke, wir haben nie genug geliebt. Und wir können damit ehrlich vor Gott sein, weil er uns trotzdem liebt. Er fordert von uns zu lieben, aber er fordert es niemals, ohne auch zu geben, dass wir lieben können. Er will einfach die Quelle von der Liebe sein. Und deshalb bekenne ihm deine Lieblosigkeit und bitte ihn, dass er dir neue Liebe schenkt. Und das verbunden damit, dass du ihn bittest, dir auch neu die Größe seiner Liebe zu zeigen, auch zu dir persönlich. Und vielleicht steckst du dann schon in vielen Liebesmühen drin, bist sehr aktiv im Lieben und musst gar nicht so viel ändern. Aber vielleicht kannst auch du an der einen oder anderen Stelle dein Leben mehr für jemanden öffnen, um ihm zu zeigen, wie du da und da deine Liebe praktisch werden lässt. Vielleicht merkst du, doch ich würde gerne lieben und ich habe Sehnsucht nach anderen Menschen und danach Gutes zu tun und suchst aber nach guten Kanälen, um deine Liebe weiterzugeben. Vielleicht musst du dich einmal trauen, dich verbindlich für so etwas wie unser Helferteam zu entscheiden. Oder hier einmal nach dem Gottesdienst jemanden zu fragen, ob ihr nicht mal zusammen essen wollt. Und dann entwickelt sich vielleicht genau daraus eine richtig gute Beziehung. Manchmal muss man sich nur ein einziges Mal überwinden und dann kommt was ins Fließen. Manchmal muss man sich auch 100 Mal überwinden und es wird gefühlt immer schwerer zu lieben, weil fast nichts zurückkommt. Liebe ist komplex, Liebe ist facettenreich und Liebe tut auch manchmal weh, vielleicht auch oft. Aber es ist trotzdem wunderschön zu lieben und wunderschön geliebt zu werden. Und vielleicht ist auch folgende Geschichte, mit der ich gerne schließen möchte, eine Anregung für dich. Da wurde nämlich genau das gesagt, was Johannes hier auch schreibt. Und zwar ist es ein befreundetes Ehepaar von Hannah und mir aus Süddeutschland. Und ihre Familie, die hatte schon über Jahre Kontakt zu einem Mädchen, deren eigene Familie Hilfe braucht. Diese Familie war vor ein paar Jahren nach Deutschland geflohen und von unserer Freundin, die Familie, sie haben diese Familie und dieses Mädchen unterstützt. Und dann brauchte aber ihr 13-jähriger Bruder Hilfe. Die Mutter war aggressiv. Das Jugendheim wollte ihn dann in eine Pflegefamilie bringen, aber es gab keine. Unsere Freunde haben dann überlegt, das zu machen, ihn aufzunehmen bei sich. Erstmal nur als Gaststatus. Und die Frau hatte sowas schon länger diesen Wunsch, irgendwie sowas wie Pflegekinder zu haben. Und der Mann konnte sich so etwas nie vorstellen. Und dann kam diese konkrete Überlegung. Die Frau betete den ganzen Tag dafür und sagte zu Gott auch, wenn du es willst, musst du auch meinen Mann bereit dafür machen. Am Abend haben sie dann konkret darüber geredet. Doch da hat der Mann gesagt, lass uns dafür beten. Und schon im Gebet sagte er, wenn du Gott willst, dass wir den Jungen aufnehmen, dann führe du uns. Und dann nach dem Gebet sagte er einfach diesen Satz zu seiner Frau. Weißt du, man kann ja nicht immer nur von Nächstenliebe reden, sondern muss auch mal machen. Man kann ja nicht immer nur von Nächstenliebe reden, sondern muss auch mal machen. So kam es, dass er jetzt schon über ein Jahr bei ihnen ist, er sich sehr wohl bei ihnen fühlt und auch sie mit ihm. Der Mann spielt zum Beispiel wahnsinnig gerne Brettspiele mit ihm und das hätte er ohne ihn wahrscheinlich gar nicht so oft die Möglichkeit dazu gehabt. Und natürlich, sie mussten sich in vielen Dingen umstellen, auf Dinge verzichten, Leben teilen und Leben kürzen. Aber sie dürfen umso mehr erleben, wie Gottes Leben in ihnen wirkt und Gottes Liebe in ihnen wirkt und Gestalt gewinnt. Und das muss nicht jeder so machen. Entscheidend ist, bist du bereit, dein Leben hinzugeben, wie Jesus sein Leben für dich hingab. Das ist Liebe. Und die Liebe ist gütig und geduldig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich auch nicht auf. Liebe benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre und sie lässt sich auch nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. So ist unser Herr, so ist Jesus. Amen. Ja, ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und würde euch noch gerne den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir seinen Frieden. Amen.